Herzlich willkommen zu Mareiles unregelmäßigen Taschenpodcast What's in Your Bag? Mein heutiger Gast ist Stefanie Reinsberger, Schauspielerin. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, ich mich auch. Schön, dass ich da sein kann.
Wir sitzen hier zusammen im Konzimmer vom Berliner Ensemble, das Theater, in dem du im Moment zum Ensemble gehörst. Genau, auch ich habe hier mal gesessen. Das ist ganz süß. Das ist ein Berührungspunkt in unseren Biografien. War mein zweites Engagement und bei dir ist es, glaube ich, das dritte oder vierte, wenn ich das richtig recherchiert habe.
Das vierte,
ja. Genau. Ich habe dich damals gesehen, wahrscheinlich war das dein Debüt, die Medea in Düsseldorf.
Ja, das war meine erste Premiere.
Oh, guck mal, wie süß. Guck, ja, Wahnsinn. Und ich weiß noch, wie ich dachte davor, diese junge Schauspielerin spielt Medea. Medea ist eine Rolle für die nicht so theateraffinen Zuhörer. Bigger than life Rolle, ne? Sie ist Rächerin, bringt ihre Kinder um sich für einen Verrat zu rächen.
Eigentlich alles, was man eh nicht spielen kann. Es ist ja so die unspielbarste, die tollste Rolle, aber unspielbarste.
Ja, ich glaube, das ist so ein Schauspielergeheimnis, dass man denkt, ey, wow, wie spielt man sowas? Ja. Und ich dachte dann noch, so eine ganz junge, so ein Rächerin soll das hier spielen und... Als ich dann gesehen habe, hat sich die Frage total verselbstständigt, weil die Performance einfach geil war und man spielt es einfach, habe ich dann gedacht, so ja. Als Zuschauerin. Du bist dann ans Volkstheater, glaube ich, wegengagiert worden, hast an der Burg gespielt.
Ja.
Also hast eigentlich so die Theaterstationen jetzt schon. Wie alt bist du, Stefanie?
32 bin ich.
Mein Gott, du bist immer noch ein Rächen. Und bist schon auf den wirklich großen Bühnen rumgehüpft und rumgesprungen. Natürlich wirst du deine Geheimnisse haben und du hast dein Täschchen mitgebracht. Und wir schauen jetzt einfach mal rein. Ich bin sehr gespannt.
Ich auch, weil ich gleich dazu sagen muss, also jetzt gerade sind Endproben. Ich bin ab 8 Uhr früh bis meistens 22.30 Uhr außer Haus. Und so sieht diese Tasche auch aus, weil ich dann immer so morgens alles reinstopfe, was ich so ungefähr für den ganzen Tag brauche.
Also deine Tasche ist ein Wohnzimmer.
Ja, so ein bisschen.
Ja, das sagt schon was über den Arbeitsalltag von Theaterschauspielern.
Absolut. Du musst ja an alles so denken, was du für diese 14 Stunden irgendwie brauchst, die du weg bist.
Dein Arbeitsalltag ist in zwei Phasen aufgeteilt. Die Probenphase vormittags. Und dann hat man abends entweder nochmal Probe oder Vorstellung.
Genau. Ne? Und dann lohnt es sich ja oft nicht nach Hause zu fahren, weil man irgendwie nur so, bei mir ist es so, wenn ich nur so 3 Stunden dazwischen frei habe, weil ich immer sehr gerne auch früh im Theater bin, dann hängt man irgendwie wo rum und dann braucht man irgendwie Zeug mit.
Okay, die Tasche ist auch recht groß, so ein richtiger Shopper, so ein Bag, was du dabei hast, mit so einem Umschnallgurt.
Ja, ich kann mit was anfangen, was mich...
Okay, sie legt uns Zettel auf den Tisch von der DHL.
Ach, ich bin richtig sauer.
Oh.
wir hatten jetzt die letzten 2 Tage spontan doch vormittags frei. Dachte, ach super, weil ich habe ja irgendwie so mich versucht, um Weihnachtsgeschenke zu kümmern und weil ich gerade auch um die Produktion zu schützen, wirklich so gar nichts irgendwie noch außerhalb machen möchte, damit wir wirklich arbeiten können. Habe ich natürlich bestellt. Habe auch extra versucht, natürlich nicht bei den großen Herstellern zu bestellen und so. So, dann bekommt man ja immer E-Mails. Dann und dann sei bitte da. Ich war die letzten 2 Vormittage. Ich bin um 8 aufgestanden, war von 8 bis 15 Uhr zu Hause und komme runter. Und zwar wirklich, also es war mir fast ein bisschen peinlich, aber die ganze Eingangstür unten vollgeklebt mit meinen Zetteln, mit der Nachricht, war nicht zustellbar, sie waren nicht zu Hause. Und ich denke so, es ist Lockdown, wo soll ich überhaupt sein? Und ich war da. Und jetzt, willkommen im Theateralltag, heute ist Samstag, ich hatte bis 14 Uhr Probe, um 14 Uhr macht die Post zu. Montag habe ich aber wieder um 10 Uhr Probe und wann soll ich das dann machen? Das nervt mich gerade hart.
Ich erinnere mich daran, dass das Theaterleben manchmal ein bisschen einsam sein kann, weil es einem nicht so leicht gemacht wird an diesen alltäglichen Sachen. Also nicht nur, man kommt nie auf die Post, weil die Post hat immer dann zu, wenn man mal Pause hat.
Genau.
Ne? Man muss ja auch noch samstagvormittags proben, ja. Das ist nach wie vor am Theater.
Beim Einkaufen ist auch so, ich weiß noch, als ich in Düsseldorf angefangen habe, war ich total froh, weil ich komme aus Österreich, da machen die Läden sowieso um 18 Uhr zu. Und in Düsseldorf habe ich dann in einer Straße gewohnt, wo ein Rewe war, der hatte bis Mitternacht auf. Und das hat mein Leben gerettet, weil wenn man bis 22 Uhr Probe hat, dann konnte man da irgendwie immer noch hin. Wobei die Post, habe ich das Gefühl, Arbeitszeiten hat. Also für jeden Menschen, der berufstätig ist, der kann da eigentlich nie hin.
Ja, die machen Mittagspause, das ist echt eine krasse
Sache. Aber wie dreist, dann noch eine Mail zu schicken. Ja, sie waren ja nicht zu Hause in dem Zeitfenster, was wir angegeben haben. Ja, jetzt weiß ich nicht. Ich kenne mich. Ich werde so Pech haben, dass bis ich da hinkomme, wird es zurückgeschickt worden.
Oh nein, ich drücke dir die Daumen. Die DHL hat meinen kompletten, also meinen Schmuck hat die DHL gestohlen. Weil allerdings, sorry Papa, aber ich muss es mal sagen, ich war bei meinem Vater in Köln und wohne in Düsseldorf. Und da habe ich meinen Schmuck in Köln gelassen. Oh. Eine goldene Uhr, mein Ehering. Einen Brillantring, den meine Oma mir entworfen hatte, und mein Vater steckt das in ein DHL-Postpaket und will mir das nach Düsseldorf hinterher schicken, wo wir uns dauernd sehen.
Oh nein.
Das haben sie sich sofort gekrallt. Die haben da anscheinend so Röntgengeräte, die so ähnlich wie am Flughafen funktionieren, um entsprechende Artikel aus dem Verkehr ziehen zu können. Und wenn du da sowas reintust, also tu es nicht, ich sehe gerade deinen Wagen, ist das Sabrina Diehoff?
Nee, das ist irgendwas. Meine Kette um meinen Hals.
Sie hat eine sehr schöne Kette.
Golden, die ich nicht verschicken werde.
Nein, verschickt sie nicht. Ja, das hat was mit dem Alltag der Theaterschauspieler auf jeden Fall zu tun. Ne? Mit den sehr speziellen Arbeitszeiten, die einen ein bisschen zum Outlaw machen, auf eine Weise.
Ja, ich meine, untereinander geht es hin und wieder. Ich glaube, das ist auch wirklich so ein Ding, warum man... Also, ich merke schon, ich habe fast keine Freunde, die nichts irgendwie mit diesem Beruf zu tun haben. Also alle sind doch, und wenn es ein Techniker ist oder jemand Requisite macht beim Film oder so, oder Maskenbildnerin, weil das sehr schwierig ist, Menschen irgendwie wirklich zu erklären, was dieser Beruf so heißt, und dass eben man auch samstags probt und sonst auch Samstag, Sonntag Vorstellungen hat. Und ich muss sagen, ich genieße aber zum Beispiel total, ich habe lieber mal an einem Mittwoch frei, als unbedingt an diesem Sonntag. Das habe ich mir dann sehr schnell abgewöhnt.
Das ist wieder einer der Vorteile oder so ein kleiner Luxus, den man hat. Man hat manchmal einfach plötzlich eine Woche frei. Leider oft so überraschend, dass man kaum was plant, ganze diese Woche. Aber immerhin, dann hat man die Möglichkeit, als Outlaw, der man schon längst geworden ist, sich mal wieder...
Auch mal so zum Arzt zu gehen oder so, so Kontrolltermine. Ich musste immer wahnsinnig lachen, wenn man so beim Frauenarzt oder so, das sind ja oft Termine, da geben die einem dann so 4 Monate Vorlauf, und ich stehe dann da immer und sage so, ja, ich sage jetzt mal, ja, ich habe keine Ahnung, was ich am 11. April machen werde.
Ach, das kann ich echt. Das ist schwer,
so,
ja.
Ja, komisch, das hat mich früher nicht ganz so genervt, weil ich da, glaube ich, noch so andere Prioritäten hatte, aber so inzwischen, wir einfach meine Pakete haben, die bestellt haben.
Das klappt noch.
Ja. Naja.
Mach einfach Stress. Mach einen Auftritt.
Das kann ich nicht so gut privat. Das kann ich immer nur so.
Nee, mache ich auch nicht gerne.
Dann kommt, also ohne das kann ich nicht aus dem Haus gehen. Dann drehe ich auch richtig durch, wenn ich das nicht habe. Meine Kopfhörer.
Ah ja?
Ja, ich kann ohne Musik, geht überhaupt gar nichts bei mir.
Und was empfiehlst du uns?
Jetzt aus dem Bauch raus höre ich gerade ganz, ganz viel Faber.
Okay.
Faber ist ein Schweizer Sänger, und das Lustige ist, im Sommer habe ich in Köln gedreht und wir haben auf einer Pferderennbahn gedreht, und dann habe ich so gesehen, da wird sowas aufgebaut, das sieht aus wie ein Konzert, aber das kann ja gar nicht sein, weil es ist Corona, und da gab es ein Picknickkonzert und man konnte sich so maximal zu viert so ein Quadrat kaufen oder da halt irgendwie einmieten, und dann war das Faber, und ich wollte den immer schon mal live sehen, weil ich den richtig toll finde, und das war mein letztes auch so Live-Konzerterlebnis im Sommer. Es war so toll, und irgendwie höre ich den gerade die ganze Zeit, weil ich natürlich die Musik mag, aber weil sobald ich jetzt so seine Stimme höre, muss ich immer dran denken, wir starten da in dieser Wiese, wo sonst 5000 Leute sind, und es waren 200, und es wurde gesagt, die dürfen nicht mitsingen und nicht mit tanzen, und irgendwann hast du aber gemerkt, Leute, es ging nicht, man musste so aufstehen, und das, ja, das läuft bei mir gerade in Dauerschleife.
Habt ihr getanzt?
Sehr verhalten, also Corona-tauglich.
Aber du hast ein kleines Konzert geschenkt bekommen. Man hat das echt dann so, das sind wirklich wie so absolute Amplituden, wo das einmal so kurz
so
hochgeht.
Toll. Und er hat irgendwie auch auf der Bühne so gesagt, dass das, also das ist jetzt eigentlich nicht so Musik, wo man so extrem nur mitgrölt oder so. Die Texte sind schon extrem politisch und kritisch. Und er meinte, es war für ihn und die Band auch so eine, also das hat er von der Bühne erzählt, es klingt gerade, als wäre ich mit ihm noch abgehangen, leider nicht. Aber er hat auch gesagt, dass das so speziell ist, dass, dass dadurch diese Lieder nochmal so anders ankommen oder transportiert werden oder ja. so.
Ja. Wann hast du das letzte Mal auf der Bühne performt?
Also Vorstellung gespielt habe ich, hatte Glück, also vier habe ich gespielt, diese Spielzeit.
Mein Gott.
So seit September. Interessanterweise, es war wieder mein Soloabend und das war auch meine letzte Vorstellung vom letzten Lockdown. War das auch mein letzter Abend, den ich gespielt habe.
Wusstest du, als du gespielt hast, dass jetzt Lockdown kommt und du dann nicht mehr spielen wirst?
Nein.
Ah, okay.
Wusste ich nicht.
Ach, vielleicht besser.
Ja, es war die erste, war auch komisch. Also ich war so, das war ein anderes Stück, Thalheimer, der kaukasische Kreidekreis. Ich war so aufgeregt, weil man irgendwie nicht so wusste, ob man das noch so... so kann oder also gar nicht vom Text oder so, sondern von den Emotionen und allem. Und da sind diese, ich habe ja für jede Rolle meine eigene Playliste.
Oh, wirklich?
Und ja, ich versink wirklich, Musik ist ganz, ganz wichtig. Auch so morgens, ich habe mir ein bisschen abtrainiert, gleich Nachrichten zu hören, weil ich auch in der Zeit gerade, das macht mich wahnsinnig. Und ich muss einfach Musik hören und dabei haben und bei mir haben, weil es mich... Das ist so toll bei Musik, weil ich finde, es dich immer in irgendeine Art von Emotion bringt, welche auch immer. Aber wenn du jemanden singen hörst oder auch einfach nur Instrumentalmusik hörst, das macht so viel. Und ja, da habe ich dann auch so vor der Vorstellung die Rolle angeklickt, die Playliste, und dann ging es los.
Ach toll, du machst dir für jede Rolle eine Playlist?
Mhm. Also, oder für jede Produktion, ja.
Okay.
Genau, in dem Täschchen, wo die AirPods drin sind, ist dann natürlich noch, ich habe immer zwei Masken mit tatsächlich, weil ich immer, ja, ich habe schon so viele verloren, ehrlich gesagt,
oh, weil
man die dann doch umhängen hat oder so, und die sind von meinem Lieblingscafé in Österreich, das Café heißt AIDA. Und
ich habe Euda gelesen.
Ja, die haben das aber für Corona geändert, die haben Masken produziert und da steht jetzt Euda drauf.
Euda.
Für alle nicht Österreicherinnen und Österreicher, die zuhören. Euda, das ist so ein urösterreichisches Wort, was wir eigentlich immer und überall verwenden. Es ist vielseitig einsetzbar. Genau, und die habe ich...
Ist das so wie das Alter, was hier so...
Genau.
Ja, ne?
Genau.
Alter.
Ja.
Die Österreicher haben das schon viel früher gesagt.
Auf jeden Fall. Dann habe ich immer dabei zur Sicherheit Schmerztabletten, falls irgendwas ist.
Frau.
Ist es echt so?
Das finde ich richtig.
Dass uns das dann doch so vereint.
Ja.
Immer vor... Ja, kann ja immer was sein. Kopfweh. Und bei mir ist auch so, wenn vor der Vorstellung, oh Gott, wenn doch was ist, schnell was reinballern. Und dann geht es schon.
Das ist ein Doping.
Man hat keine Zweitbesetzungen. Das ist glaube ich, vielen Leuten nicht klar.
Ja.
Und ich habe schon oft dort mal von der Vorstellung, halt, wenn das Hals viel zu stark ist, schnell was genommen, damit man dann spielen kann.
Oh ja, das war, glaube ich, vor Corona ganz selbstverständlich. Ein Schauspieler spielt, und wenn er nicht im Krankenhaus liegt und ihm wirklich Kabel aus den, den Adern ragen oder irgendwo angekabelt werden muss.
Mit dem Kopf unterm Arm gehst du auf die Bühne. Das, glaube ich, wird sich ja oder muss sich ja jetzt extrem ändern, weil... Das war wirklich, wenn man denkt, in was für Zuständen man oft gespielt hat,
ja.
Und Fieber und ich weiß, in Düsseldorf haben wir auch mal eine Vorstellung gespielt, da hatte eine Kollegin Magen-Darm und dann wurden so Eimer aufgestellt auf der Bühne.
Ja, habe ich auch.
Aber erlebt. So muss irgendwie wirklich? Laufen und das wird sich, glaube ich, jetzt sehr ändern, also weil man natürlich sehr, sehr viel früher irgendwie absagen wird oder sagen wird, ist nicht so sicher oder so.
Ich bin super gespannt, ob sich das Verhältnis oder ob sich das grundsätzlich ändert. Also ich glaube, für viele Bühnenschauspieler wäre das eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung, dass man nicht mehr spielen muss und parallel in die Soffitten kotzt.
Voll.
Aber
ich meine, das ist so oft, meine Eltern haben das so oft gesagt, dass mein Kind in anderen Berufen hätte man schon so gesagt, oh, jetzt bleibe ich zu Hause. Nee, ich kuriere mich mal lieber aus, und ich auch immer jemand bin, ich gehe immer eigentlich drüber, über so Erkältungen oder sowas. Und ich weiß auch noch vor dem Lockdown, ich war am Weg hierher und habe aber gemerkt, weil ich bin da schon nur mehr zu Fuß gegangen, weil ich irgendwie mich nicht so wohl gefühlt habe in den Öffis, und habe gemerkt, ich muss so viel husten irgendwie. Das ist, glaube ich, nicht so geil gerade. Und es war ja Anfang März, und dann habe ich hier im KBB angerufen, die beiden nur so, dreh um! Und dachte ich auch, paradox, weil ich glaube, vor 2 Monaten wäre es noch so gewesen, komm.
Klappt schon, Lappen geht hoch.
Genau.
Das ist hier der Spruch.
Und dann bin ich wirklich so absetzt, habe ich kehrt gemacht, bin zurück, und dann waren die Theater zu.
Ach.
So. Da hätte man dann so gewusst, das ist die letzte. Ich weiß nicht, manchmal denke ich schon, vielleicht, also so als Gefühl, aber ich habe mir hier die letzte, die lief, angeguckt. Also da haben andere Kollegen gespielt, Elektra war das, und dann habe ich gedacht, boah, irgendwie, ich will noch mal ins Theater gehen, weil ich weiß nicht, wann es wieder geht, und ich habe den Abend hier eh noch nicht gesehen gehabt, und es war schon eine echt besondere Stimmung. Also es war wirklich, ich bin total froh, dass ich da drin saß und vor allem auch im Zuschauerraum saß und so zu merken, dass die Leute wirklich sehr beteiligt waren, unglaublich fast andächtig waren und das war schon emotional am Schluss. Also so zu wissen, das war es jetzt irgendwie erstmal.
Ja.
Aber ja. Ich vermisse das Ganze dran. Also dieses auch, dass man sagt, man verabredet sich vielleicht vorher und geht was essen und dann geht man ins Kino oder ins Theater und dann trinkt man irgendwie noch was nachher, weil man jetzt ja schon darauf, also man fährt ja darauf zurück zu sagen, ich gehe arbeiten, ach und einkaufen, das darf man auch. Und sonst geht ja irgendwie nichts mehr und das ist schon gerade, finde ich, so auch in diesem Beruf. Also ich brauche das auch so, diesen Austausch, und der funktioniert ja nur gemeinsam. Und ich weiß, so oft waren die geilsten Ideen um 3 Uhr nachts nach 5 Flaschen Wein. Und man war so, morgen wird eine richtig geile Probe. Und das ist halt alles weg.
Ja.
So, und ich merke schon, dass mir das jetzt auch viel mehr zusetzt als noch so im Frühling und auch im Sommer. Weißt, da war es irgendwie so weg. Oder anders.
Doch, ich finde, man merkt jetzt echt, wie reich war unser Leben davor.
Ne? Was man auch alles so gar nicht hinterfragt hat oder so. Also dieses, ich bin zum Beispiel jemand, ich lerne ja total gern Text im Kaffeehaus, weil ich mich zu Hause gar nicht so konzentrieren kann, weil ich dann immer denke, oh, die Waschmaschine. Dann habe ich wieder eine halbe Seite geschafft, Geschirrspüler. Und das macht mich wahnsinnig.
Der Haushalt, der mit dir spricht, der Haushalt, der da ist, und irgendwie Kontakt aufnehmen will. Ja. Die Socken, die sagen, wasch mich, genau, wie du gesagt hast, die Maschine und die Maschine.
Furchtbar. Ich weiß auch, meine heutige Abendbeschäftigung an einem Samstagabend wird sein, diese Wohnung zu putzen, weil ich weiß nicht, was die letzten 2 Wochen war, halt nur durchziehen, arbeiten, gar nicht mehr nach Hause kommen. Und ich will morgen so einen schönen Sonntag haben. Deshalb bin ich so, ja, geil. Um 20 Uhr werde ich wahrscheinlich anfangen und dann stehe ich da bis 23 Uhr.
Mich entspannt das ja. Ich mache meinen Haushalt gerne, weil mich das irgendwie total entspannt.
Nee, mich entspannt das danach. Das ist total super. Aber währenddessen, es geht mir so auf die Nerven. Vor allem denke ich mir immer, Steffen, wenn du einfach immer das wegräumst und hin, aber nee, ist bei mir nicht. Es geht einen Tag gut. Es ist genauso wie, ich habe im März total Marie Kondo-mäßig meinen Kleiderschrank ausgemistet, mit nichts, sofort bei Null nach 2 Wochen. Ich kann das nicht, dass dann immer da so schön, und ich freue mich, dass es kurz schön aussieht, aber es ist nach 3 Tagen, ist es wirklich, ist wieder alles vorbei.
Ja, ärgerlich, ne? Das zieht einem irgendwie immer so, ich rechne immer so, wenn ich das mache, obwohl es mich entspannt, und denke mir so, ah, die Zeit, die mich das jetzt kostet, also das dann jetzt zusammenzulegen und in meinen Schrank wieder reinzutun, oder ist dann, wenn alles erst, also ich bin auch eher der Typ wie du, bei mir ist dann nach 2 Wochen leider Chaos, und dann muss ich irre Zeit investieren, um das alles
zu machen. Also wenn man, ich weiß schon, die Logik wäre es, immer gleich wieder zu machen, aber das passiert nicht.
Ja, aber ich denke dann auch immer, das kostet mich dann ständig Aufmerksamkeit und Zeit, ich weiß gar nicht, ob das so viel besser ist.
Du meinst dann lieber einen Samstagabend 4 Stunden durchziehen.
Mit guter Musik.
Das stimmt, ja, unbedingt. Aber da bin ich ja dann auch abgelenkt, weil wenn ein geiles Lied kommt, da putze ich ja nicht weiter, da muss ich ja tanzen.
Na gut, also dann, aber so putzt sich's besser.
Dann hüpfe
ich mit Staub in die Courtney Love.
Ja, ich muss sagen, ich bin da echt in den 90ern, für mich ist Britney Spears, ich bin ein ganz großer Britney Spears-Fan.
Ja. Ach, witzig, ich Lady Gaga.
Auch sehr, sehr geil, aber ich so, Britney ist, oh, ich liebe es. Aber schwierig, weil ich kann alle Texte mitsingen, dann höre ich auch auf zu putzen.
Du singst auch sehr toll, ne? Von dir gibt es so eine ganz tolle Aufnahme. Was hast du da gesungen von dem Tiger? Also das ist irre, das habe ich irgendwie öffnet. Ist das ein YouTube-Video?
Ach, das, The Lion Sleeps Tonight.
Ja, das ist toll.
Ja, das haben wir in einer Produktion gesungen, Lächerliche Finsternis am Burgtheater. Und dann haben wir dafür beim Theatertreffen wohl so einen Clip gemacht, wo ich das dann irgendwie singe.
Den kann man auf YouTube sehen, den habe ich irgendwie gesehen.
Stimmt.
Ganz oft mir angeguckt,
der ist
weil
sogar,
er beeindruckend ist.
Ja, der ist sogar, ich habe meine Agentin gebeten, der ist auch als Demo-Video auf meiner Demo-Seite.
Cool, der ist wirklich cool. Große Empfehlung, kommt auch in die Shownotes. Okay, Steffi, wir wühlen noch ein bisschen in deiner Tasche rum.
Noch ein bisschen. Auf das bin ich sehr, sehr stolz.
Ich rate, was ist das? Ein Mini, ein Espresso?
Das ist ein Espresso-Becher. Und
es
passt wirklich ganz genau nur ein doppelter Espresso rein. Er ist winzig. Und er hat, also wie es schon öfter passiert, wenn ich mir einen Kaffee, also einen Espresso geholt habe, dass die Verkäufer so fasziniert davon waren, dass ich ihn geschenkt bekommen habe, den Kaffee. Den hat mir total süß, ich habe letztes Jahr, oh Gott, war das letztes Jahr, die Zeit verschwimmt so, Nee, vorletztes Jahr in Prag gedreht, Maria Therese. Es war ein sehr langer Drehzeitraum und eine ganz schöne Arbeit mit tollen Kollegen. Und ich trinke halt Kaffee auch wie eine Wahnsinnige. Und vor allem gerade beim Arbeiten und beim Drehen, wenn man so morgens sehr, sehr früh Abholung hat. Ich hau mir das halt rein wie eine Verrückte. Und ich möchte schon so versuchen, also auch gerade so beim Drehen. Es ist so viel Müll, dass man halt irgendwie so guckt, dass man seine Becher mit hat. Aber ich finde es mega frustrierend, wenn man nur ein Espresso will und dann hat man diese riesen To-Go-Becher.
Da wird es auch sofort
kalt. Ja, und dann kam der Kameramann und hat die mir geschenkt.
Sie hat wirklich so einen To-Go-Becher in Miniaturgröße für ihren Espresso.
Und der ist halt so winzig, dass der halt auch wirklich in so kleine Täschchen, kommt selten vor, dass ich ganz kleine Handtaschen trage, aber ich liebe ihn. Und vor allem muss ich immer an diesen tollen Kameramann denken, der wirklich sehr bezaubert war.
Er ist von?
Also das empfehlen wir und tun das. Richtig cool. Ich werde nicht dafür, also ich habe ein Geschenk bekommen. Ich werde nicht dafür.
Ich weiß, hier schleicht sich Werbung ein. In diesem Podcast, das ist aber so wollen. So, ne? Ja, weil wir wollen ja auch uns austauschen darüber, was für Produkte wir gerne nutzen, weil sie uns weiterhelfen.
Ja.
Und so ist es ja in Ordnung.
Die sind richtig cool. Und die gibt es in ganz vielen Größen.
Ach toll.
Aber das hat, glaube ich, ich kenne auch sonst niemanden, der das hat. Außer Tamas, der Kameramann.
Der Kameramann. Schön.
Ja, cool. Ich mag das, wenn Leute so, also das war so nach 3 Wochen Drehen oder so, dann kam man irgendwann so vor so einem Take. Man muss sich ja vorstellen, wir hatten ja alle krass historische Kostüme an und so, also das sah auch sehr lustig aus, wenn man das in der Hand hatte. Und dann hat das mir einfach so hingestellt. Manche so, wie für mich? Also ja, weil mir fällt es auf, der Kaffee wird doch immer kalt.
Ach, das finde ich so mega nett. Aufmerksam. Ja. Wobei ich ja finde, dass sowieso die Beziehung Regisseur, Schauspielerin, Regie, Schauspiel ist ja so eine viel untersuchte, viel besprochene, auch inzwischen durch diese ganzen Hashtags auch so ein bisschen in Verruf geratene und wieder bereinigte. Aber die Beziehung zum Kameramann finde ich persönlich ja auch immer sehr, also ich finde die sehr, sehr wichtig.
Total. Ne? Es ist krass, dass wir da einen Kameramann sagen. Ne? Also ich,
das ist allerdings krass.
Hast du ja, aber ich glaube, also ich weiß, ich hatte erst einmal eine Kamerafrau. Ich finde auch, dass so, also ich sogar für mich sogar das ganze Team um die Kamera rum, dass das unglaublich viel zu auch einer Stimmung am Set beiträgt, weil ich meine, bei diesem historischen Dreh war es auch so, der Regisseur war oft 2 Kilometer weiter weg auch, weil diese Sets draußen, das war jetzt auch nicht so, dass der da an uns dran war. Das heißt, der die so am nächsten ist die ganze Zeit, ist ja dann die Kamera.
Ja.
Und der war aber wirklich total, total großartig. Aber ja, ich das ist so lange her, dass ich mit der Frau gearbeitet habe. Aber ich fand es gerade krass, so zu merken, wie selbstverständlich wir da ein Kameramann sein.
Voll.
Weil man, ich merke schon, dass
du hast es immerhin gemerkt.
Ja, weil ich schon versuche, so immer mehr, ne, dass man gendert und dass man beides sagt und so. Und es gibt aber nach wie vor so viele Berufe, wo man das, ja, man ist das so gewohnt, dass das gar nicht anders ist. Das ist schon krass.
Ja.
Also Kamerafrauen. Wir freuen uns auf euch.
Unbedingt, ey. Ja.
So. Und dann habe ich echt so eine fette Arbeitstasche. Ich habe negative Corona-Tests. Weil wir gerade vom Theater auch immer alle getestet werden. Und dann muss man das immer mitnehmen wegen Datenschutz und sowas. Ich habe so überlegt, irgendwann muss man das, glaube ich, hoffe, dass wir irgendwann in eine Zeit kommen, wo wir da sitzen werden und sagen, kannst du dich noch erinnern?
Da kannst du also ein Video veröffentlichen, also dieses Heldenvideo von der Bundesregierung.
Das finde ich ein bisschen schwierig.
Ja, also, du sagst es. Aber wir können dann unsere Corona-Tests beitragen.
Was man so, ja, aber ich muss sagen, ich fand es schon bei dem ersten Dreh krass, dass man, also ich fand dann das Arbeiten, das hätte ich mir viel komplizierter vorgestellt, das fand ich gar nicht. Aber was man doch so auf sich genommen hat, damit das alles stattfinden kann. Also ich erinnere mich schon, dass ich echt da oft heulend in dieser Gästewohnung in Köln saß und meine Eltern immer mein Kind, aber sei froh, du kannst arbeiten, was ja absolut stimmt. Das ist eine ganz große privilegierte Situation, in der ich war. Aber zu merken, oh Gott, man kann irgendwie keinen sehen, jetzt so ein bisschen spazieren gehen, ja okay, aber ist irgendwie auch stressig, weil es waren auch wahnsinnig viele Leute immer draußen. Und dann immer dieses Warten, also du wirst dann so morgens getestet, dann wartest du so und dann hoffst du nur so, dass die richtige Antwort kommt, damit du das ganze Team nicht gefährdest. Und ja, ich bin jetzt auch froh, dass wir im Theater irgendwie auch getestet werden, weil du doch einfach freier und gelöster spielen kannst. Nichtsdestotrotz ist das ja immer nur eine Momentaufnahme. Du musst schon, also wir alle haben uns jetzt auch hier diese letzten Wochen extrem eingeschränkt, damit wir überhaupt arbeiten können, ne? Und das ist schon, ja, das ist schon auch viel, muss ich sagen.
Ich finde auch, dass das dieses ständige sich durchleuchten lassen, dass das ein richtiger Psychostress ist. Also ich habe das auch, weil ich ja zwei schulpflichtige Kinder habe, die einfach jeden Tag irgendwas nach Hause schleppen könnten. Nun weiß man ja, dass die Kinder gar nicht so stark in das Infektionsgeschehen involviert sind anscheinend. Trotzdem kann es immer sein. Und wenn dann ein Test ist und ich weiß, das hängt jetzt alles davon ab, der muss negativ sein, ne? Ich bin immer wirklich, ich bin eigentlich eine ganze Woche davor angespannt, ja, und halte mich auch sehr zurück.
Ja.
Und finde es aber eine richtige Belastung. Ich habe auch schon erlebt, dass eine Schauspielerin am Set, die befürchtet hat, ihr Mann hätte sich angesteckt, der hatte Symptome, hatte Kontakt mit jemandem Infizierten, die ist richtig zusammengebrochen, als ihr Test dann negativ war, zum Glück. Aber diese Belastung, ne, dass du denkst, wenn ich es jetzt habe und was macht die Produktion, kann der Film überhaupt noch bis zu Ende gedreht werden, das ist echt...
Aber auch für die ganzen Produzenten und die Produktionsleitung, das war auch bei unserem Dreh, du hast richtig nach dem letzten Drehtag gemerkt, wie bei denen ist so viel Anspannung runtergefallen, weil du ja über Wochen, ich meine, das ist eh schon so stressig und anstrengend und man muss dann so viel denken, und wir hatten da, muss ich sagen, auch echt Glück, dass das eigentlich so reibungslos gelaufen ist, diese zwei Filme hintereinander, aber das weiß ich noch, als dann so hieß, okay, letzte Klappe, es ist alles im Kasten, ist man wirklich bei der
Produktion schon gemerkt hat,
Gott sei Dank, Gott sei Dank, also Das ist schon krass, und ich frage mich auch wirklich so, wie das noch so weitergehen wird.
Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt mit der Impfung läuft. Also wie wird es sein? Also wird man geimpft sein müssen, um Jobs zu kriegen? Also das ist jetzt schon, ich bin gespannt, wie das läuft. Also ich persönlich habe keine große Angst vor Impfungen. Ich bin geimpft, aber bei dieser Impfung besteht Skepsis und wahrscheinlich auch eine gewisse berechtigte Skepsis. Mhm. Es ist jetzt einfach notwendig, dass wir uns alle impfen. Ich halte Impfen für den Segen der Menschheit, also den medizinischen Segen, eine der großen Errungenschaften der Wissenschaft und ein großes Geschenk. Aber das wird sehr spannend, glaube ich. Ne?
Ich glaube auch, also wie du sagst, was eben... Ist es dann so, also kann man nur arbeiten, und zwar ja nicht nur in unserem Beruf, sondern eben gerade ja auch so Pflegepersonal, Lehrer, geht das dann nur, wenn man das macht und so. Und ich bin wirklich an so einem Punkt, ich will einfach nur, dass es weggeht. Ja. Bitte, es soll einfach weggehen. Okay, ich lasse mich auch impfen, wenn ihr das gut. Aber bitte, ich möchte wieder Menschen umarmen und irgendwie, ja, nicht jedes Mal auch so, also für mich ist der größte Druck, gerade dieses so von, also meine Eltern sehen, die leben ja in Österreich, und da tausendmal so zu überlegen, okay, mache ich das jetzt, okay, ich lasse mich testen, dann sperre ich mich irgendwie 5 Tage ein, dann gehe ich von der Wohnung in das Auto und fahre zurück, und dann kann da eigentlich nichts sein und so. Und das zum Beispiel, was habe ich so selbstverständlich genommen, also Wien, Berlin, das ist ja eigentlich keine Distanz, ne? Und ich habe das im Lockdown so gemerkt, dass das so Wahnsinn ist. Also für mich war das wirklich das Schwerste, so nicht mehr einfach so halt nach Hause fahren zu können. Ja, und ich habe ja das Glück, dass man sich hier im BE testen lassen kann und so.
Das ist wirklich ein Segen. Da kann man schon dann ein bisschen beruhigter fahren. Also mir geht es immer so, wenn ich frisch getestet bin, wie jetzt gerade, wo ich hier sitze, und ich weiß, ich bin frisch getestet, und alle, mit denen ich jetzt zu tun hatte, die waren alle wirklich jetzt ganz, ganz frisch getestet.
Ja.
Dann erinnert man sich so, wie das früher war, wo man über solche Dinge gar nicht nachgedacht hat. Ne?
Ja, aber ich bin gespannt. Also eben als ich da im Sommer auf diesem Konzert war und so dachte, wie das so war, als man so eben so dicht an dicht, und ich mag ja tanzen auch so gerne. Also ich bin jetzt gar nicht so eine Clubgängerin, aber ich mag so Premieren feiern, wo wir hier auch am BE dann oben Live-Konzert hatten und wirklich gedrängt, und du hattest den Schweiß vom Nachbarn auf der Wange, und das war aber kein Ding, weil du hast einfach alles so rausgelassen und so, und Und tatsächlich, ne, auch so ein voller Kinosaal oder ein voller Theatersaal.
Ja, diese kultischen Ereignisse. Ja. Wie kommen wir dahin zurück? Und Theater ist ein kultisches Ereignis gewesen, total, ursprünglich, und ist es auch immer noch.
Aber ich meine ja auch irgendwie, mir tut es auch so leid für die ganzen Kinofilme, die jetzt irgendwie eigentlich Premiere also haben sollten und die jetzt keiner sehen kann und so. Und das ist ja immer so was bei unserer Arbeit, man ist so lange nur für sich oder nur in diesem Team und dann gibt es diesen Moment, wo du den Leuten zeigst. Und bei einem Film ist es ja oft, der kommt ja oft auch erst ein Jahr später oder so überhaupt erst raus, nachdem man dran gearbeitet hat. Und dann kann man das nicht teilen und dann kann man ja das nicht irgendwie mit Leuten verbringen oder so eine Zeit. Das ist schon scheiße.
Ja. Man kann gespannt sein auf die Kunstwerke, die jetzt post-Corona entstehen. Ja. Bin ich echt gespannt, wie wir das alle verarbeiten, diese kollektive Traumaerfahrung, die wir gerade so miteinander ja auch erleben.
Ich finde, ab dem Moment, wo man, wo Kunst nicht die Gesellschaft spiegeln kann, darf, weil sie nicht stattfinden darf.
Ich bin so wahnsinnig gespannt, was das Publikum zu berichten hat, wenn diese Zeit vorbei ist.
Total.
Ob die uns auch vermissen? Würde mich echt mal interessieren.
Also zumindest das, was man jetzt hier so am BE zurückbekommen hat, allein im Sommer, da hatten wir ein bisschen so Hoftheater hier und jetzt diese paar Wochen, die wir hier spielen durften, das war schon irre. Also die Plätze, die wir verkaufen durften hier, die waren alle ausverkauft und die Leute waren so, ich hatte so dankbar, hatte ich das Gefühl. Die waren wahnsinnig traurig, dass sie hier nicht noch sitzen durften, weil wir dürfen ja keinen Kantinenbetrieb haben und so. Und wo du auch gemerkt hast, ja, Theater ist ja, also das wirkt ja nach. Also und eben, es geht ja auch viel darum, dass man sich danach noch austauscht und gerne auch streitet und diskutiert und ich liebe das. Und das war ja jetzt alles weg, aber die haben sich hier echt, also die standen dann wirklich brav in der Schlange mit Abstand, bis sie dann irgendwie erst der Rang und dann der Rang und so. Und das hat mich schon, ich hatte es auch wirklich wahnsinnig gerührt, muss ich sagen. Ich habe wirklich so beim Spielen teilweise privat so Tränen in den Augen gehabt, weil du in so ein Maskenmeer guckst und alle da so drin saßen und total aufmerksam. Und das, sie waren einfach da und dachte, oh, es ist schön, es ist nicht so, dass wir so lange weg waren und es interessiert keinen. Und ich hoffe oder ich könnte mir sogar vorstellen, dass das vielleicht, wenn es hoffentlich nächstes Jahr wieder geht, sogar noch mal mehr wird.
Ich hoffe das auch.
Hoffe ich. Also
mich rührt das eh oft so, muss ich echt sagen. Wenn man so Theater und du bist so kurz vor der Vorstellung und guckst so ins Publikum und dann siehst du diese Leute und denkst, wow, die haben sich Zeit genommen, die sind hier hingekommen, die werden sich diesen Theaterabend antun, reinziehen. Ich finde es echt immer wieder so ein Ereignis, ne? Dass Leute das so auf sich nehmen und sich dem so ausliefern, ist es doch eigentlich so
irreführend.
Ja. Ja, wollen wir auch noch einen Gegenstand aus deiner Tasche zaubern, weil ich glaube, dann müssen wir schon so einen Bogen
finden. Ja, dann kann ich nur noch, der größte Gegenstand in meiner Tasche ist mein aktuelles Textbuch.
Das hast du verpackt in eine ganz schauspieleruntypisch bunte Kladde mit goldenen Punkten drauf.
Ja, weil ich hatte lange diese typischen Kladden, die sind aber so wahnsinnig schwer. Und wenn ich damals, vor Corona, wenn man, wie du gesagt hast, man hat Vorstellungen und abends spielt man, ich bin ja immer so, ich habe immer den ganzen Text mit. Also ich nehme auch zu jeder Vorstellung und auch wenn ich sie schon 50 Mal gespielt habe, mein Textbuch mit. Das heißt, ich muss dann mit zwei Textbüchern rumrennen und deshalb habe ich mich jetzt, solange ich auch probe, immer für das hier entschieden, weil ich schneller...
Also du hast zwei Fassungen und schreibst du die Notizen rein und überträgst die dann?
Nee, das ist bei mir, wenn ich krieg die erste Fassung und dann macht mich das ganz nervös und wahnsinnig, weil ich muss alles in meine reinschreiben. Ich kann keine neuen Fassungen. Das ist auch beim Drehen. Wenn dann diese gelben Seiten kommen, ich werde ganz panisch, weil ich habe ein System. Das versteht, glaube ich, von außen keiner, aber ich verstehe es. Und dann mache ich es echt so, dass ich dann so ausschneide und draufklebe oder so, weil ich kann mein Buch nicht mehr hergeben. Das ist meine Bibel. Mhm. So. Und was ich auch mache, ich weiß gar nicht, ob das... Ich schreibe meinen Text immer.
Ach was.
Ich kann das nicht, ja.
Um ihn auswendig zu lernen oder um ihn einmal mit der Hand einfach so verfertigt zu haben?
Beides so ein bisschen. Also A, weil ich so, wenn ich selber schreibe, merke, dass ich mir die Sinnportionen anders einteile. Und weil ich sehr nach Schrift bin. Also ich weiß ziemlich genau, wo was steht. Und deshalb, da verbringe ich sehr viel Zeit mit.
Schauspielertexte sehen so aus. Das ist eine kopierte DIN A4-Seite mit bunt markierten einzelnen Wörtern, dann großen Kringeln, durchgestrichenen Seiten und vielen Notizen an der Seite. Was steht hier?
Klarer anatmen.
Anatmen.
Ja, da muss ich ja den Chor führen. Da wurde mir heute von den Kolleginnen gesagt, Steffi, wir hören dich da nicht gut genug. Also, ich aufgeschrieben. Oh, schrecklich, wie diese Aufgabe auch wieder abgeben. Es ist furchtbar anzuatmen. Es ist so viel Verantwortung.
Ja, furchtbar. Irre viel markierte. Die Schauspieler markieren sich ihre Sätze meistens mit buntfarbigen Addings und den vom die Einsätze nochmal anders, damit man lernt genau. Auch den Text vom Dialogpartner mit, damit man weiß, wann man jetzt wieder dran ist, die Replik fällig wird. Sprichst du dir deinen Text nochmal durch vor der Vorstellung? Also bist du ja wahrscheinlich eine ganze Stunde allein mit Text als Protagonistin beschäftigt.
Ja, ich spreche sehr schnell. Also wenn ich ihn kann, bin ich schon schnell. Ja, mache ich tatsächlich vor jeder Vorstellung. Ich muss das einmal gesagt haben. Mhm. Also gerade jetzt so, das ist jetzt so ein Jelinek-Text, der einfach für mich nur dann lebt, wenn er wirklich messerscharf genau ist. Und auch so bei so Figuren, die, wo ich sage, da ist die emotionale Reise so wichtig, da muss ich für mich einmal gesagt haben, ich habe in der Garderobe diesen ganzen Text einmal gesprochen und jetzt kann ich spielen.
Ja.
So, ich habe das nicht so oft, dass das... das ist beim Drehen echt oft anders für mich, weil das natürlich umgangssprachlichere Texte sind und ich da meistens so möchte, dass es ganz, ganz frisch ist und so. Also da möchte ich genau wissen, was ist die Situation, wo ändert sich was, was ist mein Ziel, aber da, ich lerne Gott sei Dank auch sehr schnell. Und beim Drehen mag ich das gerne, wenn der noch so anders irgendwie wabert. Weil ich dann denke, oh nee, dann ist das so vorbereitet, das mag ich nicht.
Ja, das unterscheidet das komplett, finde ich. Ein Theaterspiel ist wirklich ein durchgestalteter und durchdachter und gearbeiteter Text.
Aber weil du auch eben so weißt, okay, du musst jetzt so 2 Stunden bist du da, musst einen Bogen spielen oder selbst wenn du nicht die ganze Zeit da bist, aber dann hast du die Szene, dann spielen Kollegen eine Stunde, dann musst du wieder und beim Drehen ist es ja doch so nochmal portioniert oder auch weil es so... Das finde ich beim Drehen immer wirklich, das muss man auch immer wieder Leuten sagen, dass man unchronologisch dreht.
Ja.
Dass man mit dem Ende anfängt und dann hast du es im Kasten und dann musst du aber, was du davor machst, dem anpassen.
Ja, leider.
Das ist schon gedreht.
Auch ärgerlich,
ja.
Oder? Oh, so, ich
habe mich
eigentlich
voll oft geärgert.
Ja, ich auch.
Dachte, Mann, verdammt. Ich finde es hart, wenn man in der ersten Woche so die großen emotionalen Szenen oder so dreht, weil man da einfach so Entscheidungen fällt für seine Figur und so. Und wenn man dann merkt, so in der letzten Woche dreht man den Anfang.
Das kann so mies sein. Ich hatte letztens was, da musste ich eine Reaktion spielen auf ein Ereignis, dass ich beim Spielpartner, ist was passiert und ich musste darauf reagieren. Und die Kamera hat erst auf mich geguckt und ich musste die Reaktion spielen und habe eine sehr, sehr große Reaktion gespielt. Und dann war die Kamera auf meinen Spielpartner und ich habe gesehen, da kam irgendwie so ein bisschen Wasser geflossen und ich dachte so, was sollen die Leute denken?
dann sage ich dir, sie werden wahrscheinlich nicht auf dich schneiden. Das ist ja dann auch fies. Wenn man dann denkt, das passt nicht und es ist wichtiger, da mit der Konzentration zu bleiben. Das hatte ich aber auch schon oft, dass ich so auch so einen Rohschnitt gesehen dachte, Mann, was ich mit deinem Off für einen abgespielt habe. Und es ist gar nicht drin und gar nicht.
Ja, herrlich. Okay, Steffi, da gucken wir noch ein paar Handschuhe. Die sind jetzt wahrscheinlich den Wetterumständen geschuldet.
Genau, Handschuhe. Dann habe ich hier noch weil ich gerade noch meine Studenten unterrichtet habe.
Wow, wie das wohl ist, wenn man jetzt Schauspielprüfung hat und jetzt auf diesen Markt muss. Das ist ja auch eine Herausforderung, ne?
Ja, also die
kann man noch nicht mal kellnern.
Dritten Jahrgang, also die haben noch nicht quasi ihren Abschluss vorsprechen. Aber was mich beruhigt hat, ist, dass da doch ganz viele Vorsprechen haben. Man muss natürlich, glaube ich, auch dazu sagen, die Ernst Busch ist natürlich auch durch ihren Standort und durch ihre Geschichte sehr, sehr privilegiert, was die Einladungen für Vorsprechen betrifft. Aber da bewegt sich schon ziemlich viel. Das hat mich vor allem eben für die Absolventen dieses Jahr echt gefreut. Also ich glaube, es haben schon 8 Leute ein Festengagement, was echt toll ist.
Oh, das ist wirklich ermutigend.
Gerade. Ja. Also das ist irgendwie wirklich schön.
Okay.
So, ja, und es, was mich ja auch so rührt, ist, weil man natürlich auch als Dozentin, man hatte schon so Gespräche, ne, dass gefragt wurde, glaubst du, lohnt sich das jetzt? Sollen wir das jetzt noch weiter studieren? Die sind ja noch sehr jung. Ja. So soll man noch was anderes? Und ich meine, für mich gibt es nichts Schöneres als diesen Beruf. Und ich stand da und so, ich glaube, frag die Falsche, weil ich bin so, wir werden weitermachen. Uns wird es weitergeben. Wir werden es schaffen zusammen. Wir überdauern das. Und bitte hört nicht auf zu spielen. Und mich rührt es wahnsinnig zu sehen, dass so viele tolle junge Menschen da nachkommen. Und es wird sicher auch spannend, weil das wird die Generation an Spielern sein, die diese Nachzeit nochmal anders prägen wird, auch als wir. So, ja. Und da kann man sich echt freuen. Und wahnsinnig, richtig, richtig gut.
Schön. Wie bist du zum Spielen gekommen? Gab es die Initialzündung in einem Moment, wo du gedacht hast, das ist es?
Ich weiß, zum Studieren gab es den. Da war ich im Theater und habe Birgit Minich, war ja das erste Mal, spielen gesehen. Und ich habe meine Mama angestupst und gesagt, ich muss das nochmal sehen. Weil das war ein Stück Reigen von Schnitzler, da war sie auch noch in der Schauspielschule und sie hatte die erste und die letzte Szene an dem Abend. Das ist ein Stück, wo immer wieder Pärchen aufeinandertreffen. Und da habe ich gesagt, ich muss das nochmal schauen, weil sie war so toll und ich habe die erste Szene nicht genug gewertschätzt. Dann war ich da nochmal drin und dann war ich so fasziniert, dass da jemand ist, der die Bühne so zum Lebensraum erklärt und meinte, das will ich auch, das muss ich auch haben, das ist ja so toll. Und zum so überhaupt machen war es eher, dass ich war ein wahnsinnig lautes Kind. Ich habe nur gebrüllt und geschrien, ich habe gebissen, ich habe die Luft angehalten, ich habe mit Fäusten auf dem Boden getrommelt, ich habe wirklich die Luft angehalten, bis ich blau und grün wurde und meine Eltern waren so liebevoll und waren so, was machen wir mit ihr? Und ich bin in Belgrad und England aufgewachsen und als wir nach England kamen, da war ich so 4 und dann meinten sie, wir gehen jetzt mal zum Kinderarzt, man muss irgendwie, was ist da? Und der hat ihnen eine Visitenkarte gegeben, wo drauf stand Unicorn Theater London. Und meinte, gut, die sollen mich da mal hingeben. Ja, ich glaube, heute hätte ich wahrscheinlich irgendwelche Pillen bekommen. Und der meinte, die ist so energetisch, die hat so viele Ideen, das muss irgendwie wohin. Und wir hatten alles ausprobiert. Ich war beim Tanzen, ich habe Musik gezubette gelernt, es war Sport und so, aber irgendwie war es das nicht. Und die beschreiben immer, ab dem Moment war es so, war alles gut. Ich war total ausgeglichen. Ja. Es musste irgendwie raus, es musste irgendwie...
Du hattest die Furien in dir.
Alles in mir. Ja. Alles. Ich merke auch, wenn ich nicht arbeite, bin ich so viel streitlos. Also ich bin so unausgeglichen, wenn ich nicht arbeiten kann. Es ist nicht so schön für mein Umfeld.
Also Arbeit als echtes, absolutes Grundbedürfnis für dich.
Ja,
deine auch, Arbeit.
Ja, und tatsächlich halt auch so mein Lebenselixier. Also deshalb muss ich schon sagen, ich weiß, wie wichtig mir dieser Beruf ist und dass es alles für mich ist. Aber da so zu merken, wie schnell man abgeschafft wurde und dieser schreckliche Begriff, dieses System, das hat mich so getroffen.
Ja, das hat viele sehr getroffen.
Kann dann auch nicht so gut so zu Hause irgendwas für meinen Instagram-Kanal machen, weil ich diese Arbeit schon ausschließlich auch deshalb mache, weil ich es toll finde, Menschen zu treffen und voneinander zu lernen und zusammenzuwachsen. Das kann ich so zu Hause mit meinem Gummibaum eher schlecht. Und das finde ich halt jetzt auch, als es letzte Woche hieß, so, müsst ihr euch darauf einstellen, die Premiere, nee, schafft man nicht. Da ist mir echt einmal so kurz der Boden weggerutscht.
Ja, es ist wirklich die Frage, ist das hier, was ich mache, überhaupt was wert?
Ja. Ne?
Und gleichzeitig, was machen sie alle, wenn sie abends da sitzen und nicht raus können? Die gucken uns zu, wie wir arbeiten. Ich habe mich in der letzten Zeit dann oft gefragt, okay, was habe ich denn zu bieten? Also bin ich denn relevant? Ich fand dann auch irgendwie ein ganz guter Moment, sich da mal in Frage zu stellen. Ich bin ja zu dem Schluss gekommen, relevanter als alles andere. Was sagst du?
Ich muss schon sagen, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Kunst und Kultur absolut relevant ist. Und ich finde es richtig traurig, dass gerade auch Länder wie Deutschland oder Österreich, die können so stolz doch auch einfach sein, auch auf diese Kultur, die wir hier haben und die wir irgendwie schaffen und was es irgendwie alles gibt. Und ich finde das erschreckend und ich bin gespannt, weil ich habe auch das Gefühl, dass man eher ein bisschen so generell ein bisschen verblödet in dieser Zeit, weil du diese ganzen, ja, alles, was dich eigentlich so geistig stimuliert, gibt es jetzt nicht mehr. Und davor habe ich ein bisschen Angst vor den Folgen, was machen wird mit gewissen Menschen.
Das ist wie, als gäbe es so eine Blase, das ist Facebook und Instagram, diese sozialen Medien, und die schlürfen geradezu, schlürfen sich da all diese Kapazitäten an Aufnahmefähigkeit, schlürfen die so ab und saugen die rein in ihren merkwürdigen Kosmos, wo man dann in verschiedene Blasen reingefiltert wird, aus denen man dann auch irgendwie gar nicht mehr rauskommt. Das hat eine so manipulative Wirkung. Voll. Und die, das machen wir ja nicht. Wir manipulieren anders, wir bieten nur an. Ne?
Genau, und wir öffnen halt Diskussionen. Das finde ich ja so wichtig. Also du entscheidest dich ja, eine Geschichte zu erzählen, weil du ein Anliegen hast und weil du einen Diskurs öffnen willst. Und das passiert gerade nicht. Weil es nicht stattfinden darf. Also es passiert schon, aber es darf ja eben gerade nicht stattfinden.
Es findet da statt und in einer entsetzlichen und verroten Art und Weise. Und was wir machen, finde ich irgendwie, wir versuchen ja, wenn wir Figuren darstellen oder so, einfach Angebote zu machen, Projektionsflächen auch zu sein, in denen man sich wiedererkennt, in denen man sich spiegeln kann, wo man sich selbst auch auf eine Weise reflektieren kann.
Absolut, und sich eben, ich mag das total gern, dieses sich angreifbar machen. Und so ein Regisseur, mit dem ich auch viel arbeite, der sagt immer, du musst dich mit deiner Figur ins Unrecht setzen. Ja, aber ich bin kein guter Mensch und ich will so wen auch nicht spielen, weil das
ist völlig uninteressant.
Oder? Erstens das, wissen und das wäre auch anmaßend, weil so. Aber zu sagen, das sind Möglichkeiten an verschiedenen Lebensformen, die es gibt, und lass uns mal so überlegen, was da jeder drin sieht. Also auch wenn Zuschauer nachfragen, wie war das gemeint, dann frage ich immer, was haben sie denn gesehen? Ich bin total gespannt auf diesen ersten Tatort, den wir gemacht haben, Heile Welt.
Ich wollte die ganze Zeit jetzt noch vorstellen, die Stefanie ist demnächst im Team des Dortmunder Tatorts zu sehen.
Ja, ab im April, glaube ich, wird der erste
Ausbruch. Ich freue mich total drauf.
Und bis dahin zusammenhalten, aber Abstand halten und aufeinander aufpassen. Wir schaffen das einfach nur zusammen. Und da muss man sich, glaube ich, nichts vorlegen. Aber
und dann auch wieder mit Theater. Vielen Dank, Stefanie, für das tolle, fast philosophische Gespräch über unseren Beruf und die Situation. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Ciao.